Bayern 3 Podcast. Mensch Otto.
Michael, freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich habe mir dich ganz anders vorgestellt.
Wie denn?
Ja, so wie man sich einen Physiker vorstellt.
Aber Bart, lange Haare, passt doch schon mal.
Du siehst eher aus wie so ein Hipster aus Berlin-Mitte.
Also bitte, ich habe keinen Oberlippenbart, darauf lege ich Wert. Der Rest ist sehr zottelig.
Nein, aber Klischee eines Physikers ist, dicke Brille, legt keinen Wert auf Klamotten. Und ist immer so leicht abwesend.
Ich bin tatsächlich auch beim Fernsehen eingeladen worden und dann hieß es, ich sollte was anziehen, was nicht komplett schwarz ist, weil die Kamera dann irgendwie Schwierigkeiten hätte. Ja. Das hat mich doch vor Probleme gestellt. Ich habe dann hier noch dieses rote T-Shirt gefunden.
Ja, das hattest du im Fernsehen auch an?
Ja, genau. Ja.
Also, hörst du das immer wieder, also Klischee eines Physikers, entsprichst du dem oder eher nicht?
Ich finde schon, dass ich dem entspreche. Also ich habe ja auch meine nerdigen Vorlieben, Science-Fiction-Geschichten, Programmierung. Ja, ich habe zu Hause Linux auf meinen ganzen Computern. Das trifft schon ganz gut.
Guckst du auch Big Bang Theory?
Ja, natürlich. Da hat man...
Ist da was dran?
Ja.
Seid ihr so?
Da ist viel dran. Also zum einen ist die Wissenschaft, wenn da die Tafeln vollgekritzelt sind mit Formeln, das sind richtige Formeln, ja. Da legen die Produzenten Wert drauf. Aber vor allem auch diese Charaktere, überhaupt, dass sich Physiker in so Grüppchen zusammenfinden mit verschiedenen Charakteren, da ist wirklich viel dran.
Also man kann sich da echt wiederfinden. Dass ihr immer zu viert oder zu fünft über den Campus streift.
Genau, wenn dann die Physikerwanderung zur Mittagszeit beginnt, so zwischen 12 und 13 Uhr, sieht man immer so Grüppchen rüberlaufen. Das hat auch damit zu tun, im Studium kommt man gar nicht alleine zurecht. Wer alleine versucht, das Studium zu bewältigen, der geht unter. Man findet sich automatisch in Grüppchen zusammen, um die Aufgaben gemeinsam zu lösen und so weiter. Und das zieht sich dann durch.
Seid ihr da fast ausschließlich Männer? Sind da auch Frauen dabei?
Als ich angefangen habe, war der Frauenanteil noch deutlich geringer. Wir sind mit 15-20% Frauen gestartet. Und dann habe ich über ein paar Jahre die ersten Semester begleitet und dabei ist es erfreulicherweise ausgeglichener geworden hin zu 30-40% der Neuanfangenden.
Das ist überraschend für mich.
Ja, nee, doch, ja. Das ist aber, ja. Da hat sich so ein bisschen auch das vom Image gelöst, sozusagen, dass da nur Kerle rumstiefeln und dass man da keinen Fuß auf den Boden kriegt als Frau, das stimmt halt auch einfach nicht.
Wir sprechen ja über Klischees, was sehr schön ist. Wie oft hast du Per Anhalter durch die Galaxis gelesen?
Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, meine ich, und als Hörbuch. Das wurde tatsächlich bei uns sogar den Erstsemestern als empfohlene Literatur mit aufgeschrieben. Also ja, Per Anhalter durch die Galaxis gehört schon dazu. Ja, so ungefähr Pflichtlektüre. Steht auch in der Physikbibliothek vom Fachbereich Physik an der Uni Hamburg ein Exemplar, als offizielles Bibliotheksexemplar.
Also für den einen oder anderen magst du ein Nerd sein, magst du vielleicht ein Typ sein, wo man sagt, wie ist der denn drauf, wie sieht der denn aus? Wie ist es denn für dich, wenn du ja oft mit Menschen konfrontiert wirst, die jetzt wie ich zum Beispiel Physik schon nach der 10. abgelegt haben, weil sie gesagt haben, was soll ich denn damit anfangen? Ist das für dich auch schwer nachzuvollziehen?
Ich habe gelernt, dass man gut darüber an die Sache rankommt, Begeisterung weiterzugeben. Und es gibt alle möglichen, auch für andere abgefahrene Dinge, mit denen ich mich gern beschäftige. Und Leute gehen sozusagen gerne menschlich mit, wenn sie die Emotion sehen, dass jemand Freude hat. Und dann kann das Physik sein oder wie man bei Science Slam Wettbewerben halt auch Leute von anderen Disziplinen hat. Das sind dann auch mal, weiß ich nicht, Paläontologen oder Insektenforscher oder so. Hauptsache jemand ist mit Begeisterung dabei und dann kann man dem auch abkaufen, dass das eine interessante Materie ist, mit der er sich beschäftigt, jedenfalls für ihn. Und dann kann auch fachlich was hängen bleiben. Ne? Mhm. Egal, ob man Physik in der Schule toll fand, gern gemacht hat, dann...
Also das geht auch noch mit dem höheren Alter, kann man sich damit noch beschäftigen und anfreunden.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es viele tolle Darstellungen und das versuche ich halt zum Beispiel mit meinem Buch auch, aber das kann man an vielen Stellen.
Also diese Begeisterung strahlst du aus, auf jeden Fall.
Ja. Danke.
Warum, erklär uns mal, warum sollte sich jemand mit Physik oder gerade mit Astrophysik beschäftigen?
Ich kann eher so dafür sprechen, was es mir gibt und ich hoffe, dass halt andere Leute das auch spannend finden. Mir geht es darum, zu erkennen, was um uns rum ist, der Ort, an dem wir uns befinden sozusagen. Man kann das natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen definieren. Wir sind jetzt hier gerade in München. Wir alle Menschen finden uns auf dem Planeten Erde wieder. Wir umkreisen alle den gleichen Stern und dann gibt's eine Galaxie, zu der unser Stern gehört und noch Milliarden von anderen Sternen. Und ja, allein zu wissen, wo man ist, was man um sich rum hat und wie das zusammenhängt, das finde ich einfach toll.
Wenn man sich diese Dimensionen betrachtet, dann ist das ja alles winzig, winzigst hier, was auf der Erde passiert.
Ja, ja.
Bist du dir dessen bewusster als wir anderen und wozu führt das bei dir?
Man ist öfter mal schon damit konfrontiert, ne, sich zu fragen, Alter, wie weit ist das eigentlich zum Mond? Das geht ja gar nicht. Aber ganz ehrlich, das kriegen auch Physiker nicht 100% in ihre Birne rein. Da kippt man vom Stuhl. Ja, wenn man sich 10 Minuten hinsetzt und überlegt, wie weit ist es bis zum nächsten Planeten dann?
Also bis zum Mond sind es 360.000 Kilometer?
Genau.
Richtig?
Ja.
Bis zum nächsten Planeten?
Kommt drauf an, wie die stehen, aber zum Beispiel zum Mars sowas wie 50 Millionen Kilometer.
Das heißt, da bräuchte man wie lange?
Wenn man die Rakete günstig schickt, so ein halbes Jahr.
Okay.
Ja, also
wenn man an den Rand unseres Sonnensystems reisen würde?
Das haben wir, also nicht wir, aber das hat die NASA mit der New Horizons Sonde gemacht. Die war ziemlich genau 10 Jahre unterwegs.
Und da würde man wieder zurückkommen, ja?
Die kommt nicht wieder zurück. Da hätte man noch mehr Treibstoff mitschicken.
Theoretisch.
Wenn man ordentlich viel Treibstoff losballert, das haben wir noch nicht geschafft, aber ja, also man kommt dann schon weit. Und wie gesagt, diese Entfernungen sind so riesig, das kann man nicht wirklich begreifen. Man lernt als Physiker und Astrophysiker eher mit den Zahlen umzugehen. Man gewöhnt sich dran. Irgendwann jongliert man mit Lichtjahren und wenn dann einer kommt, ey, wie viel ist ein Lichtjahr eigentlich? Dann sagt man, Alter, keine Ahnung, das kann sich kein Mensch vorstellen.
Aber wie viel ist es denn? 360.000 Kilometer in der Sekunde oder irgendwie sowas?
Oh, ich habe das jetzt umgerechnet. Ich glaube, paar 30.000 astronomische Einheiten und eine astronomische Einheit sind 150 Millionen Kilometer. Glaube irgendwie so. Also die Zahlen werden dann auch so schnell so groß, dass es unpraktisch ist, sich die alle zu merken.
Du hast ein tolles Buch geschrieben, das sieht schon klasse aus.
Danke.
Das geht schon so in Richtung Per Anhalter durch die Galaxis.
Ja, genau. Optik, ne? So ein bisschen comichaft, so ein bisschen rückig.
Ich war noch niemals auf Saturn, eine Reise durchs Universum. Warum hast du es geschrieben?
Weil ich mit den kurzen Auftritten beim Science Slam, beim Fame Lab, da gab es immer noch mehr zu erzählen. Ich erzähle von Geräten, mit denen wir kosmische Teilchen messen und dann ist die Frage, wo kommen die kosmischen Teilchen eigentlich her? Was sind das eigentlich für Teilchen? Man könnte aus jedem 10-Minuten-Vortrag gleich 3 weitere 10-Minuten-Vorträge machen. Und das Buch war einfach eine super tolle Gelegenheit, das mal in dem größeren Rahmen sozusagen eine runde Sache draus zu machen, das mal schön einzupacken in einen greifbaren Text. Und ja, das hat super viel Freude gemacht.
Und du erklärst es auch so schön, unter anderem, wie unser Sonnensystem aufgebaut ist und nimmst dabei Süßigkeiten zur Hilfe.
Ja, das ist eine tolle Vorstellung.
Super Idee. Wenn ich dir jetzt, Michael, eine Minute gebe, kriegst du es hin, in einer Minute unser Sonnensystem mit Süßigkeiten zu erklären?
Vielleicht nicht alle in allen Einzelheiten, aber das kriegen wir hin. Wir haben, genau, also die Idee ist, dass wir durch das Sonnensystem schreiten, als wären wir im Park auf der Wiese. Die Sonne ist eine große Skulptur, 2-3 Meter im Durchmesser und jetzt finden wir die Planeten im gewissen Abstand von der Sonne und das sind Süßigkeiten. Also nehmen wir mal Merkur, den ersten Planeten, das ist so eine kleine Zuckerkugel. Ja, der ist sehr klein, einigermaßen hart. Dann kommen Erde und Venus, die sind größer, ja, sind so was wie Kaugummikugeln und dann kommen die Gasplaneten Jupiter und Saturn riesengroß. Die muss man sich aber weniger dicht vorstellen. Ja, die sind sehr schwer, aber das sind halt auch Gasplaneten. Und da habe ich dann das Bild genommen von einer Riesenkugel aus Zuckerwatte. Außen ganz weich, aber innen drin drückt die eigene Masse das so zusammen, dass innen drin geschmolzenes Karamell ist. So kann man sich den Metallkern vorstellen, den so ein Gasplanet dann hat. Und weiter nach draußen wird es sozusagen staubig. Wir haben dann auch noch den Asteroidengürtel, der so wie Puderzucker sich da so durchzieht. Und ganz weit draußen kommen dann nochmal die kleinen harten Körper. Da haben wir dann Pluto und Konsorten. Also ja, so läuft man dann durch den Park und so kann man sich dann halt zum Beispiel die Dimensionen verständlich machen.
Super. Es gibt ja diesen alten Spruch, wenn man sich auch die Planeten merken kann.
Ja.
Der gilt ja nicht mehr so ganz, ne? Nach neuesten Forschungen.
Genau, weil Pluto 2006 die Planeteneigenschaft aberkannt wurde. Damals hieß es, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Und jeweils die Anfangsbuchstaben, mein Vater erklärt, MVE, stehen dann für Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Und Pluto ist weg. Und ich bin der Meinung, man kann das retten, wenn man sagt, Mamas Vorträge erklären mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Da ist kein
Problem. Das hast du dir ausgedacht.
Ja, 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 ja. Und außerdem ist mein Vater zu Mama geworden, damit Frauen in der Physik auch mal ein bisschen mehr Repräsentanz finden. Und ja, also der Spruch ist gerettet.
Ich habe jetzt schon in diesen paar Minuten bei dir mehr gelernt über Physik als in, weiß ich nicht, 3 oder 4 Jahren im Gymnasium.
Ich kann mir halt auch die Rosinen rauspicken. Ne? Ich muss keine Formeln beibringen. Wir können uns einfach auf die spaßigen Sachen konzentrieren.
Unser Sonnensystem, haben wir ja schon angedeutet, ist ja nur ein winziger Ausschnitt des Universums. Du beschäftigst dich mit den Sternen. Du beschäftigst dich mit schwarzen Löchern. An weißen Zwergen. Was ist das, wo du sagst, da beschäftige ich mich zwar mit, aber ich kann es überhaupt nicht begreifen, aber es ist wahnsinnig spannend.
Da sind zum Beispiel also diese ganzen einzelnen extremen Objekte, ne? Weiße Zwerge zum Beispiel.
Was ist das, ein weißer Zwerg? Ne?
Das ist, ein Stern ist erstmal eine ganz große heiße Gaskugel und die brennt vor sich hin. Also das ist heißes Plasma, das ist sozusagen wie eingefangenes Feuer und der Stern hält so unter seinem eigenen Gewicht zusammen, weil das, woraus der Stern besteht, auch schwer ist. Wenn das Brennen aufhört, dann prasselt das alles ineinander zusammen. Dann ist es nicht mehr heiß, sondern dann wird es zu so einem kleinen, harten Ball. Und zwar so hart und so dicht, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie schwer das ist. Und da gibt es einen schönen Spruch, den vor 100 Jahren ungefähr die Physiker, dann hat es mal einer beschrieben, der meinte, als wir die ganzen Messungen ausgewertet hatten von dem, was wir da gefunden haben, da sagte die Physik uns quasi, wir haben hier was gefunden, das ist so dicht, wenn du davon eine Streichholzschachtel voll machst, dann wiegt es Tonnen, dann wiegt es so viel wie ein Schiff. Und das konnten wir alle nicht begreifen.
Streichholzschachtel?
Ja, ja, ja.
Schwer
das
wie
ist halt
ein
diese,
Schiff.
Genau, das ist diese Materie, aus der weiße Zwerge und Neutronensterne sind dann nochmal.
Also erloschene sind Sterne sind das. Weiße
genau.
Zwerge sind erloschene Sterne.
Genau, Sterne entstehen, indem sich Gas zusammen, sozusagen zusammenfällt. Und dann, man sieht das im Radio nicht, ich mache die typische Handbewegung des Astrophysikers, die immer alle Astrophysiker machen, egal was sie erklären. Ich habe die beiden Hände und er bewegt die Handflächen so aufeinander zu und voneinander weg. Und jedenfalls drückt sich das Gas dann so zusammen, wird dabei wahnsinnig heiß, weil es gegeneinander stößt sozusagen. Und dann fängt das an zu brennen. Dieses Brennen treibt den Stern wieder ein bisschen weiter auseinander. Je nachdem, wie der Stern drauf ist, wie schwer er ist, geht das ein paar Milliarden Jahre. Oder auch nur ein paar Millionen Jahre.
Ja, auch nur ein paar Millionen.
Ne? Und dann ist aber irgendwann Ende. Dann stürzt er in sich zusammen und dann wird er halt so ein, mit der Zeit irgendwann ein kalter, ganz, ganz dichter Überrest.
Ein weißer Zwerg. Was im Gegensatz dazu sind schwarze Löcher?
Schwarze Löcher sind sozusagen nochmal eine Steigerung, wenn man sich den Entwicklungsweg anschaut. Schwarze Löcher entstehen, jedenfalls wenn sie aus Sternen kommen, auf einem ähnlichen Weg. Der Stern hat irgendwann seinen Treibstoff aufgebraucht, kann nicht mehr brennen und stürzt in sich zusammen. Jetzt gibt es verschiedene physikalische Kräfte, die irgendwann dafür sorgen, dass dieser Zusammensturz aufhört. Dichter geht's nicht. Ja, stell dir vor, man tut jetzt ein Auto in so eine Schrottpresse und dann ist das irgendwann so groß wie, weiß ich nicht, ein Wäschekorb.
Und mehr geht dann nicht.
Mehr geht nicht. So, jetzt kommt aber die Physik und sagt, nee, pass auf, die Masse ist so groß, da geht noch mehr. Ja, und dann wird das Auto halt zu einem Stecknadelkopf. Und dann wird es irgendwann noch viel extremer. Und das schwarze Loch ist sozusagen das Ende der Fahnenstange von dieser Entwicklung. Das allerletzte Ende davon, wenn nichts mehr den Zusammenbruch aufhalten kann, dann verdichtet sich das Ganze so sehr, dass das Universum eigentlich aufgibt. Jedenfalls unser Verständnis des Universums.
Wir verstehen es nicht. Aber das heißt doch, es saugt alle Materie auch in sich auf.
Das sagt man so. Tatsächlich saugt es nicht aktiv. Also es ist jetzt nicht so wie so ein Staubsauger.
Ja.
Aber wenn man in die Nähe kommt, dann hat man einen sehr schlechten Tag. Also deswegen.
Das wäre doch mal spannend, oder?
Da gibt es die abgefahrensten Effekte. Man würde alles um sich herum verzerrt sehen. Die Zeit vergeht anders. Wenn jemand auf ein schwarzes Loch zufliegt, dann wird die Zeit außerhalb für ihn wahnsinnig schnell vergehen. Ja, und dann sieht er also, wie sein Begleiter irgendwann winkt und wegfliegt und er wollte gerade auch noch was rufen, aber kommt nicht dazu, weil die Zeit einfach verzerrt ist. Das hat damit zu tun, dass laut Relativitätstheorie Raum und Zeit zusammenhängen.
Das ist spannend und du erklärst es wirklich so gut, dass ich dir folgen kann.
Siehste.
Was eine Menge heißt, was eine Menge bedeutet.
Und dann wird einfach dieses ganze Ding, was miteinander zusammenhängt, was Raumzeit genannt wird, das wird so verzerrt, dass das die abgefahrensten
Sachen. Aber was im Innern eines schwarzen Loches ist, sich befindet, wissen wir nicht, oder?
Das kann man mit aktuellen Theorien nicht erklären. Es gibt viel Spekulation, da ist man dann bei Wurmlöchern und Zeitreisen und hin und her. Aber eine etablierte physikalische Theorie, die sagt, folgende Vorhersage ist wahrscheinlich richtig, die gibt's nicht.
Würdest du, wenn du könntest, wenn du jetzt mal alt bist, so eine Reise unternehmen und das Zeitliche in einem schwarzen Loch segnen,
also,
nur um rauszufinden, was da tatsächlich passiert?
Das Schwierige
also nicht jetzt, aber später mal, mit 90, 95.
Das Schwierige wäre halt reinzukommen, ohne dabei zu sterben, weil so direkt am Rand hat man schon schlechte Karten. Da ist halt, wie gesagt, Strahlung und das mit der Zeit und die Schwerkraft, die zerrt auch sozusagen an einem.
Ja, da ist ein Spezialanzug bis dahin.
Okay, also mit Spezialanzug? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich war noch niemals auf Saturn, ist der Titel vom Buch, ja, da würde ich auch gern mal hin, aber je mehr man da rausfinden könnte, desto spannender, klar. Ja.
Ist das spannend mit dir, Michael? Das habe ich mir gar nicht so cool vorgestellt. Also du bist echt großartig in dem, wie du das mit einer Leidenschaft erklärst. Würde gerne jetzt auch noch ein bisschen intensiver über dich sprechen und zu dem Zweck schreibe ich in meinen Lebenslauf.
Ja, da haben wir ihn.
Du liest ihn bitte vor und dann besprechen wir es ausführlich. Bitteschön.
Ich heiße Michael Büker und wäre gerne auf dem Saturn. Schon als Kind habe ich mich für Raumfahrt und Physik interessiert. Ich war ein ziemlicher Nerd und habe wohl das Klischee eines angehenden Physikers erfüllt. Erst im Studium traf ich Gleichgesinnte, was eine ziemliche Erleichterung für mich war. Meinen Eltern bin ich ewig dankbar, denn sie haben mich immer unterstützt. Deshalb habe ich ihnen auch mein Buch gewidmet. Ich bin ein Wissenschaftler mit Herz und Leidenschaft und das möchte ich auch allen interessierten Menschen vermitteln, obwohl ich weiß, dass uns in Zukunft der Weltuntergang droht.
Ja, es das ist leider wahr.
Ja. Kommt man nicht drum rum. Aber wir haben noch ein bisschen. Also,
ungefähr?
Ja, je nachdem. Also ein paar Milliarden Jahre hat die Erde wahrscheinlich noch.
Und was passiert dann?
Dann wird auch die Sonne ihren Treibstoff aufgebraucht haben. Aber bevor sie dann so einfach ganz klein zusammenschrumpelt, wird sie sich nochmal aufblähen wie verrückt. Die Sonne wird riesengroß. Der Planet Merkur wird einfach verschluckt von der Sonne. Venus wahrscheinlich auch.
Hier wird es wahrscheinlich unfassbar heiß.
Eben. Und da hat dann sozusagen die Menschheit oder eine andere Bevölkerung von Lebewesen auf der Erde schlechte Karten.
Was uns aber in Anbetracht dieser Zeiträume relativ wurscht sein kann.
Ich denke auch. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir die Erde nicht schon selber vorher kaputt machen und dann fliegen wir irgendwann weg, bevor das passiert.
Warum würdest du so gerne auf den Saturn reisen?
Saturn?
Oder ist das nur eine Metapher?
Es ist natürlich etwas, eine Metapher so dafür, überhaupt im All zu sein. Ja, also ich wäre gern Astronaut gewesen, ich war dann nie sportlich genug dafür. Aber Saturn durchaus auch schon, man kann da nicht drauf rumlaufen, also auf dem Saturn, muss ich erstmal sagen, weil das ist ein Gasplanet. Ja, da würde man dann in die Wolken fallen und dann wird es
immer Temperaturen herrschen davon?
Die Temperaturen sind erstmal oben sehr heiß, dann sehr kalt, dann wieder sehr heiß, aber vor allem hat man keine feste Oberfläche. Du würdest einfach wie in so eine Art Flüssigkeit reinfallen. Aber es gibt da einen Haufen interessanter Monde. Es gibt Monde, die unter Wasser Ozeane haben vermutlich. Außen Eis, darunter flüssiges Wasser. Wir vermuten, dass dort Leben entstanden sein könnte. Aber wir wissen noch nicht, ob es der Fall ist. Wir wissen noch nicht, wie wir unter die Eisdecke sozusagen schauen sollen und was für Roboter wir da hinschicken könnten, um das rauszufinden. Also, und die Ringe natürlich, Saturns Ringe. Ja. Alter, das ist Wassereis. 99% Wassereis.
Und das schillert dann in verschiedenen Farben?
Die sind riesengroß, genau. Das sind so Brocken. Der ist manchmal nur 1 Kilometer dick. Wirklich hunderte und tausende Kilometer breit, aber nur 1 Kilometer dick. Mit einem ordentlichen Raumanzug könntest du da so durchflitzen. Das muss der Wahnsinn sein.
Sehr, sehr schön. Glaubst du oder bist du dir vielleicht sogar sicher, gerade als Wissenschaftler, als Physiker, als Astrophysiker, dass es extraterrestrisches Leben irgendwo gibt?
Es gibt da ja diesen schönen Spruch aus Contact, ein Buch von Carl Sagan, ne, einem sehr bekannten Astrophysiker. Wenn nur die Menschheit das Universum bevölkern würde, wäre das eine unglaubliche Platzverschwendung. Aber die Schwierigkeit, ob man das rausfinden kann oder nicht, da spielt uns halt auch wieder diese Raumzeitenstreich. Wenn die Sachen weit weg sind, wissen wir nicht so richtig, wie wir das erfahren können, wann wir das erfahren können. Aber ich würde sagen, im Anbetracht dessen, wie groß das Universum ist, bin ich mir sehr sicher, dass es woanders Leben gibt oder gegeben hat oder noch geben wird.
Aber es muss ja kein Leben sein und es wird vermutlich auch kein Leben sein, so wie wir uns das vorstellen.
Das muss es nicht,
genau. Da spielt uns ja die begrenzte Kapazität unseres Hirns auch einen Streich.
Ne? Und da kann man vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Man überlegt sich jetzt, okay, wie müsste ein anderer Planet aussehen, damit da Leben ist? Wasser wäre gut. Wobei, warte, brauchen wir wirklich Wasser? Vielleicht geht's auch ohne Wasser. Aber eine Atmosphäre wäre gut, dann ist man gegen Strahlung geschützt. Wobei, vielleicht kann man die Strahlung ja auch aushalten. Und irgendwann ist man dann bei irgendwelchen intelligenten Pilzwesen, wo man sich denkt, ja, könnte sein, das Leben ist vielfältig. Also da kann man sich kaum Grenzen setzen. Ja. Und ja, wir müssen halt rumgucken, ob wir irgendwo Anzeichen finden. Und wer weiß, könnte echt passieren.
Wer weiß, ob wir die Signale überhaupt hören.
Oder einmal das, ne, welche Form die haben, ob wir das mitkriegen würden. Wir schicken halt Radiowellen und Funkwellen in allen möglichen Formen. Wenn wir da was hören, wüssten wir vielleicht, dass es von intelligenten Wesen kommt. Aber was ist, wenn irgendwo Mikroben sind und die haben keine Lust, eine Antenne zu bauen? Wie kriegen wir das raus? Also Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen. Ich habe natürlich auch noch eine Menge Fragen an dich. Wir wollen mal ganz vorne anfangen. Du bist geboren, Januar 87 in Sachsen-Anhalt. Warum willst du es nicht genauer sagen?
Och, als Piratenpolitiker und so, da kann man auch mal ein bisschen.
Ja, aber hat das einen speziellen Grund oder sagst du einfach, ist nicht so wichtig?
Nachher meldet mich einer irgendwo an mit meinem Geburtsdatum oder so.
Hast du da so eine leichte Paranoia?
Oder vielleicht ist da ein schon bisschen, ja, so als Computernerd und so im Internet groß geworden da.
Aufgewachsen bist du dann in Niedersachsen?
Genau.
In Celle? Die Mama Uhrmacherin?
Ja.
Das ist ja ein ganz seltener Beruf. Also hat sie den dann ausgeübt auch, oder?
Nicht allzu lange, aber hat sozusagen da auch immer das ganze Werkzeug zu Hause gemacht und diese fein fummeligen Sachen und so. Und da hatte ich meinen Vater, der auch gerne viel repariert hat. Also das habe ich schon so, weiß ich nicht.
Papa Werkzeugmacher?
Genau, Werkzeugmacher, dann viel an Maschinen gearbeitet, eingestellt und so. Also vielleicht habe ich da so ein bisschen auch den Bastlergeist mitbekommen. Ne?
Die Sachen, gebastelt als Kind?
Ja, halt auch mal so Modelle oder so, aber auch technische Sachen. Also gut, als Kind tut man ja die Dinge eher dann eher kaputt reparieren, als dass man irgendwas Neues erschafft oder wirklich repariert. Aber doch, dann so halt dran rumbasteln und mal mit Computern und so, das lag schon immer nahe. Also lieber als neu kaufen, ne? Lieber nochmal was probieren, nochmal ein bisschen was gucken, was man noch draus machen kann.
Du sollst bis heute ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu deinen Eltern haben.
Ja, das stimmt.
Was Tolles. Gab es nie eine schwierige Phase in der Pubertät?
Doch, es gab eine schwierige Phase, aber das hat sich dann auch so ein bisschen dadurch erleichtert, dass ich für ein Jahr ins Ausland gegangen bin, als es so dramatisch geworden war oder im Begriff war, dramatisch zu werden. Und da habe ich dann halt viele andere Familien kennengelernt, eine andere Kultur, das war in Mexiko. Und,
du warst ein Jahr in Mexiko?
Ja, das war eine Schüler.
Hast du studiert?
Nee, Schüler. Zur Schule gegangen, das hat mir der Rotary Club ermöglicht. Und da, ja wie gesagt, zur Schule gegangen, andere Familien kennengelernt. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, hatte ich sozusagen so eine gewisse Wertschätzung dafür gewonnen. Ne? Dass ich von meinen Eltern unterstützt werde, dass ich vergleichsweise viele Freiheiten habe, dass man offen miteinander umgeht. Und das hat sehr geholfen dann.
Du hast gesagt im Vorgespräch, die haben mich immer unterstützt.
Ja.
Und deshalb hast du ihnen ja auch das Buch gewidmet.
Ja, genau.
Wie haben sie reagiert, als sie es gelesen haben?
Ich habe das die ganze Zeit verschwiegen. Ja, so, und dann habe ich einfach das fertige Exemplar dann hingeschickt zu meinen Eltern. Und dann kriegte ich also einen spontanen Anruf. Ich schätze mal so wenige Minuten, nachdem der Briefkasten geöffnet worden war. Und die beiden haben sich sehr gefreut. Und das hat mich auch gefreut, weil so war es gedacht. Ich mache dann gerne sozusagen die stillen Überraschungen. Und das ist, glaube ich, geglückt.
Hast dich auf deine Weise bedankt dafür, dass du so ein schwieriges Kind warst.
Ja, genau.
Warst du tatsächlich ein Außenseiter? Weil du bist ja ein äußerst kommunikativer Mensch oder kam das erst mit den Jahren?
Manchmal. Also das wechselt. Ne? Also ich kann mich gut so auch mit vielen Menschen beschäftigen, auch sozusagen in großen, unübersichtlichen Situationen. Aber dann brauche ich auch echt immer wieder Zeit für mich, wieder auftanken. Ne? Also auf sozusagen auf 5 Stunden Party folgen dann am besten 1-2 Tage für mich. Und deswegen war es in der Schule manchmal schwierig. Man hängt halt immer mit den Leuten zusammen. Man kann sich's nicht immer aussuchen.
Aber soll ich dir was verraten? Im späteren Leben ist es auch so.
Eben. Aber im Physikstudium habe ich dann halt festgestellt, da treffen sich Leute, die selber auch mit Selbstzweifeln zu tun haben, die selber auch oft Außenseiter gewesen sind. Und das war sehr heilsam.
Ist das wirklich so? Das ist ja nochmal so ein Klischee. Physiker, Mathematiker waren als Kinder Außenseiter. Die meisten zumindest.
Auf viele trifft das zu. Es gibt natürlich immer auch, ich sage dann jetzt, niemand sich angegriffen fühlt. Ich sage dann so, die Surfertypen, ne, die kommen dann auch ins Physikstudium und sagen, hey, hier, ich war gerade surfen oder ich komme aus dem Skiurlaub, dies, das. Aber ja, da treffen sich Leute zusammen und finden dann halt auch raus, dass die Interessen, die sie teilen, wie zum Beispiel per Anhalter durch die Galaxis, ne, Nerdkram oder Linux auf dem Computer zu haben und so, dass man das miteinander teilt.
Und das ging vorher nicht in der Schule?
Selten, ne? Also da gab es wenige Leute.
Du warst gar nicht so ein brillanter Schüler, ne? Also Abi, glaube ich, 1,9. Genau. Schon sehr gut, aber nicht so, dass du den Neid hervorgerufen hättest, weil alle gesagt haben, hier, schau dir den Streber an.
Nee, genau. Und im Studium war es dann nochmal eine Umstellung, ne? Also von in der Schule immer ganz gut vorne mit dabei, dann zu im Studium so, ich halte mich mal im mittleren Drittel. Das war eine Umstellung, aber ich habe das Gefühl, in Physik geht es darum, sich an der Begeisterung sozusagen entlang zu ziehen. Die Begeisterung so lange am Leben zu halten, zu wissen, warum man das toll findet. Für mich war es eben Astro und dieses ganze Thema, dass man auch das Studium schafft.
Also für dich war es tatsächlich der Weltraum. Das hat dich einfach fasziniert von klein auf, wobei du ja überlegt haben sollst, auch Sprachen zu studieren.
Ja, Fremdsprachen haben mir immer eine Menge Spaß gemacht. Ich war auf einer Schule, wo man Spanisch als zweite Fremdsprache wählen konnte, nach Englisch, habe dann auch noch Latein gehabt. Und auch hier und da mich mal immer mal wieder mit irgendwelchen verschiedenen Sprachen beschäftigt. Und stand dann so ein bisschen vor der Wahl, will ich das mit den Sprachen weiterverfolgen und Physik interessiert mich auch? Oder will ich ein Physikstudium wagen und Sprachen interessieren mich weiter? Und dann dachte ich mir, so in Richtung Berufswahl und so, ne, was Bodenständiges, dass Physik da wahrscheinlich eine ganz solide Wahl ist und Sprachen als Hobby zu behalten hat wunderbar funktioniert.
Das ist bis heute so?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin vor ein paar Jahren im Urlaub, bin ich mal nach Bosnien und Kroatien gekommen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, habe dann angefangen, Serbokroatisch zu lernen, bin inzwischen auch in Serbien, Mazedonien, Montenegro und so gewesen.
Du sprichst Serbokroatisch?
Samo malo pričam, also ich spreche nur ein ganz kleines bisschen. Ja.
Spanisch?
Ja, Spanisch ganz gut, genau, durch Mexiko. Ja. Und dann halt Englisch, ja. Genau.
Nicht schlecht.
Ja, macht Spaß.
Diese Faszination für Physik, die muss ja irgendwann dann so stark geworden sein, dass du auch wirklich beschlossen hast, ich werde Physiker, Astrophysiker. Kannst du in einem Satz sagen, was das ausmacht, genau?
Physiker zu sein heißt, auf ungewöhnlichem Wege Lösungen zu suchen und zu finden. Also an Probleme ranzugehen, wo man keinen blassen Schimmer hat, wie das gehen könnte. Wenn jetzt jemand fragt, wie viele Menschen tragen auf der Welt wohl gerade Sandaletten? Und dann denkt man sich, keine Ahnung, wie soll man das beantworten? Aber der Physiker würde hergehen und sagen, mal gucken, nachts haben die Leute keine Schuhe an und auf der Tagseite der Erde leben gerade so und so viele und aber die Temperaturen sind so und irgendwann kann man dann sagen, weiß ich nicht, so und so viele Millionen.
Also es ist nicht nur logisches Denken, sondern es ist vor allem eine ganz spezielle Kreativität auch?
Ja, das ist auf jeden Fall vielen Physikern gemein.
Warum bist du nicht Forscher geworden?
Während meiner Diplomarbeit, ja.
Erklärbär, wie ich es vorhin gesagt habe.
Das hat mir einfach super viel Freude gemacht und im Labor war ich nicht die hellste Leuchte, also es hat sich einfach herausgestellt, dass ich beim selber Forschen, das ist eine sehr langwierige, anstrengende Arbeit. Ne? Man muss sich da sehr viel durchbeißen, auch gegen Geräte, die nicht funktionieren, Lieferungen, die nicht ankommen, Kollegen, die einen nicht verstehen, Sachen, die einfach nicht klappen wollen. Und ich hatte viel mehr Freude und auch in kürzerer Zeit mehr Freude, wenn ich einfach mit Leuten geredet habe. Das war dann so, dass ich an dem Forschungszentrum, wo ich für meine Diplomarbeit die meiste Zeit verbracht habe, Besucherführung gegeben habe. Und habe halt Schulklassen und anderen Besuchern die Teilchenbeschleuniger dort gezeigt.
Und hast dann die Reaktion gemerkt, dass du es offensichtlich nicht so schlecht machst.
Das ist offenbar
Reden bei fällt dir nicht schwer.
Richtig, das wissen meine Eltern auch zu bezeugen.
War das schon immer so, dass du viel und gerne redest?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber es ist eine Stärke, oder? Es ist keine Schwäche.
Das kommt auf den Zuhörer an, wie der das findet.
Ey, ich finde es super.
Also klar,
wäre ja blöde, wenn du jetzt hier wortkarg vor mir sitzen würdest.
Eben, also wenn man Leute hat, die gerne zuhören und wenn man das richtige Maß findet, ne, dann ist das auch.
Wenn wir jetzt deine Freundin fragen würden, was würde die sagen?
Manchmal ist er ein bisschen anstrengend, aber ist ein guter, glaube ich, hoffe ich.
Aber die hört gerne zu.
Ich weiß nicht, manchmal denke ich so, wenn ich mir so einen Vortrag nochmal anhöre, weil ich ihn einstudieren will oder so, dann setze ich lieber die Kopfhörer auf, damit sie den Vortrag von mir nicht zum 20. Mal hört. Aber sie unterstützt mich dann, sie gibt mir Tipps und so. Also.
Als Schwäche hast du im Vorgespräch angegeben, ich denke manchmal zu viel, ich friemel mich zu viel rein in bestimmte Geschichten. Warum ist das eine Schwäche?
Vielleicht, weil es eine große Ablenkung bedeutet. Also weil, wenn mich ein bestimmtes Problem nicht loslässt, dass ich mich dann so reinbeiße. Weiß ich nicht, also wenn am Computer irgendwas nicht funktioniert, dann verbringe ich halt damit, da rumzubasteln, jetzt beispielsweise. und vergesse darüber das Frühstück meinetwegen. Und dann kommt meine Freundin irgendwann nach Hause und sagt so, oh, ich habe hier zum Abendbrot was Schönes. Und dann sage ich, du, ich habe vor einer Stunde gerade gefrühstückt, das hat alles nicht funktioniert.
Du jetzt verlierst dich da richtig drin in solchen Problemen.
Ja, man kann da alles Mögliche drüber vergessen. Deswegen hat es zum Beispiel geholfen, mir einen Kalender anzulegen und Erinnerungen zu machen und so, weil ich kann so tief versinken in irgendwelche Sachen.
Aber sind das ausschließlich technische Geschichten oder können es auch andere Dinge sein?
Nee, auch Politik und Gesellschaft, da gibt es natürlich auch viel Anlass dazu, die Sachen mit Sorge zu sehen, leider zurzeit. Ja.
Aber das ist doch super, wenn man sich da so vertieft und dann tatsächlich das durchdringt und dann auch noch so gut erklären kann wie du. Das
kann halt auch anstrengend sein. Ne?
Also ja nun, wer hat gesagt, dass es leicht sein muss?
Ja, eben. Naja, Politik zu machen habe ich natürlich auch eine Weile unternommen, ne? Und bin auch immer noch der Meinung, dass es wichtig ist, aber so.
Piratenpartei, hast du gesagt.
Piratenpartei, genau. Ich bin da Mitglied, war eine Weile sehr aktiv, inzwischen nicht mehr ganz so sehr. Und Politik zu machen ist einfach wahnsinnig anstrengend. Diese ganzen anderen Leute.
Ja, diese ganzen anderen Leute. Ja, darum geht's bei Politik.
Eben.
Ja, Kompromisse zu finden,
eben.
Mit und für die Menschen was zu tun.
Ja,
diese dann, ganzen anderen Leute.
Dann eher
in der eigenen Partei, in den anderen Parteien.
Ja, die in der eigenen Partei waren ja noch die angenehmsten.
Ja, wobei die auch nicht so unanstrengend sein sollen, oder?
Nee, eben. Also das ist halt einfach so eine ganz große Übung.
Jede Kleinigkeit ausdiskutierst?
Ja, eine ganz große zwischenmenschliche Übung und Anstrengung. Und ich dachte, als Naturwissenschaftler kann man da so eine Lösungsorientierung reinbringen. Aber Menschen sind echt anstrengend.
Ja, ich kann dir nicht widersprechen, aber auch spannend. Sie sind das Spannendste, was es gibt auf dieser Erde.
Ja, deswegen
ich finde, Menschen sind noch spannender als schwarze Löcher.
Würde ich dir nicht vehement widersprechen, ne?
Weiß ich nicht, ich bin mir gar nicht so sicher. Weil das finde ich schon auch extrem spannend. Du hast auch gesagt im Vorgespräch, die rätselhafteste Kraft in der Physik, in der Forschung gerade ist die, oder schon länger, ist die Schwerkraft.
Genau.
Warum? Man denkt doch, darüber weiß man viel.
Genau. Wir kennen die Schwerkraft sozusagen schon sehr lange ziemlich gut. Albert Einstein hat vor ziemlich genau 100 Jahren die allgemeine Relativitätstheorie formuliert und das ist die mit Abstand bestgetestete physikalische Theorie, die wir kennen. Also was die Aussagen und Vorhersagen dieser Theorie, die funktionieren wunderbar. Bis hin zur Entdeckung der Gravitationswellen vor ein paar Monaten, was, wie gesagt, vor 100 Jahren schon in den Formeln steckte. Und jetzt erst sind die Geräte gut genug. Aber in der Zwischenzeit hat sich noch eine ganz andere Sicht auf die Welt etabliert, nämlich die Quantentheorie. Die Quantentheorie, die sagt, alles sind kleine und kleinste Teilchen, Felder, also sozusagen so Zeug und Raum, was so ein bisschen rumwobbelt und dann wird daraus Physik. Und damit lässt sich die Schwerkraft ganz schwer in Verbindung bringen. Man hat diese seit 100 Jahren fast perfekt funktionierende allgemeine Relativitätstheorie und man hat diese ungefähr 50, 60 Jahre alte Quantentheorie, die auch sehr gut funktioniert, aber die beiden lassen sich überhaupt nicht zusammenbringen. Und da kommt dann zum Beispiel Big Bang Theory ins Spiel, ne? Da ist öfter mal von Quantengravitation die Rede. Das ist die Übung oder der Versuch, das unter einen Hut zu bringen. Und das ist noch keine Lösung in Sicht. Ne? Das ist gerade so, da wird es Nobelpreise hageln, wenn das irgendwann mal klappt.
Aber warum müssen wir das überhaupt unter einen Hut bringen? Vor dem Hintergrund, dass wir vielleicht in 20, 50, 100 Jahren feststellen werden, dass wir damals ja noch längst nicht alles wussten.
Das ist eben sozusagen das Grundbestreben, was viele Physiker und Physikerinnen verfolgen, ist, die Dinge einfacher zu machen. Wir wollen möglichst wenige Formeln, die alles beschreiben. Zurzeit haben wir den
Einsatz... Die Welterklärformel.
Ja, das ist sozusagen die Zuspitzung davon. Ne? Zurzeit, also wenn man jetzt zu einem sehr geübten Physiker hingeht und sagt, schreib mal alles auf, was wir wissen, dann wird er wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 20 und 50 Formeln, würde ich mal sagen, hinschreiben. Aber jede davon steht, wenn man sie vollständig ausschreiben würde, wieder für 5 bis 15 Formeln. Ja, also man kann das alles sehr kondensieren. Und die ultimative Übung sozusagen, das, was jeder gern hätte, wäre wirklich die eine Formel, wo dann alles drinsteckt. Und die gibt's noch nicht. Und es ist
nicht mal. Wird es die jemals geben? Besteht da eine Chance? Was glaubst du?
Es besteht eine Chance, aber es ist nicht sicher.
Aber es ist nicht deins, diese Formel zu finden, oder?
Es wäre dann deins, nicht, wenn die gefunden
mir wird, uns allen diese Formel zu erklären.
Das würde ich super gern machen. Dann würde ich mich dann erstmal eine Woche einschließen mit dem, der sie gefunden hat, wenn der mich treffen will. Und dann würde ich versuchen, das zu erklären. Ja, genau. Die Physik hat vor 100, 120 Jahren schwer einen auf den Deckel bekommen. Das war mit der Relativitätstheorie und dann mit der Quantentheorie. Das hat alle wahnsinnig überrascht. Die Physik dachte... Also da gibt es viele Zitate, die das belegen. Man dachte so, ah, die Physik ist jetzt fertig. Wir haben jetzt Mechanik, wir verstehen die Dampfmaschine so ungefähr. Ja, jetzt haben wir alles erklärt. Und dann kam eben Einstein und dann kam die Quantentheorie und alle diese hochtrabenden Professoren mussten einsehen, oh Gott, das verstehen wir alles überhaupt nicht richtig.
Michael, das Tolle ist tatsächlich, Wissenschaft ist ja oft nüchtern oder kommt oft nüchtern daher. Und wenn jemand wie du das mit dieser Leidenschaft, mit dieser Begeisterung erklärt, dann ist das auf einmal ganz was anderes. Da entstehen tatsächlich neue Welten. Und ich hoffe sehr, dass es ganz vielen unserer Hörer gerade so geht wie mir.
Ja, also wer will, anfangen Physik zu studieren, kann man machen. Und selbst
man muss es
ja
nicht
Lust
gleich studieren.
Ja? Nein, eben.
Man kann einfach nur dein Buch lesen. Versteht man auch eine Menge. Ich war noch niemals auf Saturn. Eine Reise durchs Universum. Aber irgendwann geht die Welt unter. Wir werden es nicht mehr erleben.
Nö, wahrscheinlich nicht.
Ein paar Milliarden Jahren.
Wir sind safe.
Muss uns das Sorge bereiten? Nein. Andere Dinge sind, glaube ich, da.
Bis dahin gut miteinander zu leben, ist, glaube ich, eine große Aufgabe.
Und da sind wir ja insgesamt gerade nicht so auf dem allerbesten Weg.
Da ist noch viel Luft nach oben. Im Zwischenmenschlichen, ja.
Aber wenn du weiter so gut erklärst, dann machen wir da vielleicht kleine Schritte vorwärts.
Genau, wenn sich die Leute mit meinem Buch zum Beispiel beschäftigen, dann kommen sie nicht auf die Idee, jemand anderem was wegzunehmen oder so. Vielleicht mein winziger Beitrag.
Zum Weltfrieden. Sehr schön. Michael, bedanke mich bei dir.
Danke für die Einladung.
Toll, dass du da warst, dass du da bist. Das hat mir großen Spaß gemacht. Hab ein bisschen was verstanden, was auch schön ist. Und wünsche mir, dass wenn du das nächste Buch schreibst, dass du auf jeden Fall wiederkommst.
Auf jeden Fall, ja.
Und mir dann die Weltformel erklärst.
Sobald es soweit ist.
Dankeschön, Michael Büker.
Danke, tschüss.
Mensch Otto. Montag bis Donnerstag um 19 Uhr in Bayern 3.